Sehen Sie, so schnell wird man Mitglied vom Kirchenchor. Und weil Sie jetzt schon Mitglied sind, können Sie auch am Dienstag in die Chorprobe kommen. Wir haben für den heutigen Sonntag ein Bibelwort aus dem 1. Korintherbrief. Direkt im 1. Kapitel. Dieser Abschnitt folgt den Grüßen, den Eingangsgrüßen des Apostels an die Gemeinde zu Korinth. Und dann kommt er mit diesen Worten zur Sache. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. In aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Jetzt muss ich zunächst mal fragen, kann man mich oben gut hören? Ja, ich sehe ein Nicken, wunderbar, weil wir hatten schon Schwierigkeiten in letzter Zeit. 1. Ich danke Gott für euch. Meine Herren, dachte ich, als ich mir vor Augen hielt, was das damals für eine Gemeinde war in Korinth. Wie kann Paulus nur seinen Brief mit Dankbarkeit beginnen, ausgerechnet bei dieser Gemeinde? Denn wir können heute erschließen, was damals los war. Weil gerade in diesem 1. Korintherbrief Paulus sehr konkret reagieren musste auf verschiedene Fehlentwicklungen. Er argumentiert immer streng vom Evangelium her, von Jesus Christus, der uns doch zu einer neuen Kreatur gemacht hat, zu einem neuen Menschen, einem Menschen, der nicht mehr von dem Alten, sondern von dem Neuen bestimmt werden soll. Aber es gab eben in Korinth noch sehr viel Altes. Es war wie bei einem neu lackierten Auto und jedes Mal, wenn dieses Auto irgendwo aneckte und dabei Kratzer entstanden, kam der vorige Farbton wieder durch. Oder wie bei einem Menschen, der eine raue Kindheit in einem schwierigen Wohnviertel hinter sich hat, wo er einiges einstecken musste, aber auch austeilen lernte. Und jetzt lebt er eigentlich in vornehmen Verhältnissen, aber wenn er müde ist oder überfordert, dann kommt der alte Umgangsstil wieder durch. Konkret gab es in Korinth mindestens zwei gravierende Probleme. Dort in jener Hafenstadt trafen sich entweder früh morgens oder erst abends nach Feierabend die Leute zum Gottesdienst, denn noch gab es ja nicht den Sonntagsschutz. Die mussten am Tag des Herrn arbeiten, wie alle anderen auch. Und dann kamen sie eben abends zusammen, um das Herrenmahl miteinander zu feiern. Und das ging nach dem Bring-and-Share-Prinzip. Jeder bringt etwas mit und dann wird geteilt. Und es ist ja klar, die Reicheren kamen früher, die hatten nämlich früher Feierabend. Und sie brachten mit Sicherheit auch das bessere Essen mit. Sie waren aber nicht in der Lage, auf die anderen zu warten. Und so kamen die Ärmeren an einen bereits abgegessenen Tisch. Und sowas nennt sich Tischgemeinschaft am Tisch des Herrn. Diese Gemeinde damals war schlicht unsolidarisch, würden wir es heute formulieren. Die Generation der Leistungsträger wollte nicht auf die Langsameren warten. Da blieb man lieber unter sich beim Gottesdienst, hat aus dem Abendmahl, das doch der Inbegriff der Zusammengehörigkeit am Tisch des Herrn ist, eine Art Milieu-Gottesdienst gemacht. Oder wollen wir es lieber Gruppenegoismus nennen? Man bleibt unter sich mit denen zusammen, die man sonst auch trifft in dem gesellschaftlichen Stand, in dem man eben verweilt. Jedenfalls hatte man einen ganz zentralen Inhalt der Mahlfeier zugunsten von sehr weltlichen Interessen geopfert. Und es gab noch einen Missstand, der eine große Rolle spielt im ersten Korintherbrief, nämlich die Konkurrenzsituation der Prediger in der Gemeinde. Ein gewisser Apollos war wohl sehr viel erbaulicher und eloquenter und damit auch erfolgreicher als der eher spröde Apostel Paulus. Und dann gab es auch andere, die predigten ein gefälligeres Evangelium, eine Theologie der Herrlichkeit anstelle der Theologie des Kreuzes. Um zwei Ausdrücke von Martin Luther aufzugreifen, die er aus dem ersten Korintherbrief herauszieht. Und diese Prediger, die beriefen sich dabei auf ihren ganz besonders engen Draht zum Heiligen Geist, beanspruchten eine persönliche, eine private Offenbarung von Gott. Und kein Wunder, dass die korinthische Gemeinde sich davon ja auch beeindrucken ließ. Was kann man da auch noch dagegen halten? Paulus reagierte auf diese Probleme in zwei Richtungen. Einerseits ganz gelassen. Solange das Evangelium gepredigt wird, braucht man sich keine Sorgen machen. Das muss eine Gemeinde aushalten können, dass es unterschiedliche Vorlieben und unterschiedliche Stile gibt. Übrigens auch in der Musik. Das muss eine Gemeinde aushalten können. Hauptsache, die Gemeinde wird eben nicht auseinanderdividiert in lauter Teilgemeinden oder Richtungsgemeinden, denn wir gehören nicht zu Apollos oder zu Paulus oder zu Kephas, sondern zu Christus. So drückt sich der Apostel aus. Hauptsache, Jesus Christus bleibt im Mittelpunkt. Und er kann auch sehr scharf werden, Paulus, nicht nur gelassen, nämlich scharf wird er, wenn es um die Botschaft dieses Evangeliums geht. Er schreibt im Galaterbrief einmal, selbst wenn ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, der sei verflucht. So in Galater 1. Offensichtlich gab es dort tatsächlich Prediger, die sich auf einen Direktbezug zur himmlischen Welt beriefen und damit das Recht für sich beanspruchten, das apostolische Zeugnis hinter sich zu lassen. Heute würden wir sagen, sich nicht mehr auf Schrift und Bekenntnis, sondern nur noch auf religiöse Erfahrungswerte zu gründen. Wie auch immer. Wir stellen fest, diese Gemeinde in Korinth war keine Vorzeigegemeinde. Und trotzdem schreibt Paulus in seinem Brief, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und ich möchte mich dieser Haltung anschließen, Gott danken, dass er damals in Korinth und heute in Gomaringen wirksam ist, durch Gnade. Durch Gnade, das heißt, trotz allem, was manchmal schief läuft, auch bei uns. Und wir haben andere Themen als damals die in Korinth. Aber die ursprüngliche Lackfarbe des Fahrzeuges lässt sich auch bei uns nicht leugnen. Denn die kommt immer wieder raus, wo wir zu eng um die Kurve fahren, zu unbedächtig, zu unaufmerksam und dabei anecken. Und dann gibt es eben diese Kratzer oder die Dellen. Und dann fängt es an zu rosten. Und trotzdem, wir können Gott danken für seine Kirche, für seine Gemeinde, trotz allem, was eigentlich ganz und gar nicht der Kirche Jesu Christi entspricht und dann eben auch von Paulus mit klaren Worten kritisiert wird. Aber es ist die Kirche Jesu Christi. Eine Freundin aus Berlin hat mir vor einiger Zeit eine Karte geschickt mit einem schönen englischen Text. The church is not a museum for pristine saints, but a hospital ward for sinners. Die Kirche ist also eine Krankenstation für Sünder und kein Museum für makellose Heilige. Und das war schon immer so Nur unter diesen Voraussetzungen konnte ich auch Pfarrer werden in dieser Kirche Jesu Christi, denn in einem Museum für Makellose hätte ich keinen Platz gefunden. Ich hätte selbst draußen bleiben müssen. Ja, ich denke, wir sollten öfter das schlichte Gebet sprechen: Danke Gott, dass du uns aushältst. Das ist Gnade pur. Und damit sind wir beim Zweiten. Die Kraft durch die Predigt von Jesus Christus. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Wenn man heute Christenmenschen oder auch Religionssoziologen fragt, was denn entscheidend sei am Glauben, was Menschen am Glauben festhält, welche Erwartungen sie mit christlichem Glauben verbinden, dann hört man meistens, der Glaube soll mir Kraft geben. Und einige werden ergänzen, der Glaube soll mir Gaben und Erlebnisse vermitteln, die ich ohne ihn nicht habe. Um Kraft und um Gaben geht es hier Paulus auch. Und doch liegt der Ton woanders. Die Predigt von Jesus Christus ist das Entscheidende. Sie ist die ausschlaggebende Kraft und die Gabe, die uns zuteil wird. Die Predigt von Jesus Christus. Und hören Sie mich bitte richtig, es geht hier nicht um einen bestimmten Stil der Predigt, nicht um irgendwelche rhetorischen Figuren, um möglichst lebendige und anschauliche und lebensnahe Predigten. Auch nicht darum, ob jemand hier auf der Kanzel steht oder in der Jungscharstunde vor seiner Gruppe. Das ist alles Predigt. Entscheidend ist nicht der Stil und der Ort der Predigt, entscheidend ist die Mitte dessen, was verkündigt wird, Jesus Christus. Er ist die Mitte der Heiligen Schrift. Er ist der hermeneutische Schlüssel, der Verstehensschlüssel, an dem sich alles entscheidet, das Wort Gottes oder ob es eben Menschenwort ist. Er und er ist auch der hermeneutische Schlüssel, der Verstehensschlüssel der Verkündigung. Und deshalb stellen Sie bitte, wenn Sie eine Predigt hören, nicht zuerst die Frage nach dem Stil oder nach der Anschaulichkeit oder der lebenspraktischen Relevanz, sondern stellen Sie zunächst die Frage, wird hier Jesus Christus verkündet? Und ich bin sehr froh, hier in Gomeringen in einer Gemeinde zu sein, die darin tatsächlich ihr klares Zentrum sieht. Und ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Die Predigt von Jesus Christus, wie Paulus das ausdrückt, meint nicht eine Wiederholung der Worte, die Jesus im Einzelnen gesprochen hat. Paulus hat hier nicht Jesus als Prediger im Blick, der dann für spätere Prediger zum Vorbild geworden ist, sondern Paulus meint mit der Predigt von Jesus Christus die Verkündigung des Personengeheimnisses Jesu, nämlich dass er Gott selbst ist. Der ewige Gottessohn. Später hat man es formuliert, die zweite Person der Trinität. Und Paulus meint die Verkündigung des Werkes Jesu, nämlich des Heils, das er am Kreuz geschaffen hat. Person und Werk, darum geht es. Und er formuliert das selbst dann im zweiten Korintherbrief genauer. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Person und Werk. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Was jetzt? Könnte man fragen. Sind wir nun schon versöhnt mit Gott oder nicht? Ist die Versöhnung womöglich nur eine Offerte, ein Angebot, eine Möglichkeit, die erst noch zur Wirklichkeit werden muss, indem wir sie annehmen, also für uns wirksam sein lassen? Dann hätte Paulus geschrieben, Gott war in Christus und schuf die Möglichkeit, dass die Welt versöhnt werden kann. So als hätte er einen neuen Garten Eden erschaffen mit einer diesmal offenen Pforte, ein Garten, der von uns nun betreten werden muss. Dann hätte Jesus Christus am Kreuz die Voraussetzungen geschaffen, aber noch nicht die Wirklichkeit. Beziehungsweise der neue Garten wäre fertig, aber noch nicht bewohnt. Nein, es gibt keinen Zweifel, dass wir bei Paulus wie im ganzen Neuen Testament beides ausgedrückt finden. Es gibt eins schon jetzt. Und doch gibt es zugleich auch noch ein noch nicht. Und zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht steht die Verkündigung des Evangeliums. Aber das schon jetzt ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern bereits eine Wirklichkeit. Wir sind mit Gott versöhnt. Bei Gott ist alles klar. Gott hat seine Entscheidung über uns getroffen und davon kann uns nichts mehr trennen. Und so kann er auch schreiben, Paulus, ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Sichtbares noch Unsichtbares, noch eine andere Kreatur uns von Gottes Liebe trennen kann. Ja, wir können uns auch selbst nicht von ihr trennen. Und deshalb müssen wir uns auch nicht untereinander trennen, müssen gar nicht die Menschheit gedanklich aufteilen in Christen und Heiden, in Innenliegende und Außenstehende oder sowas. Gott hat seine Entscheidung getroffen, nichts kann uns von ihm trennen. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört. Gott ist doch viel größer als eure menschlichen Zurechtlegungen. Wir sollen ihn nicht mit einem Bild instrumentalisieren oder domestizieren. Wir dürfen das ruhig aushalten, dass Gott souverän ist. Dann auch in dieser Frage. Das ist schon jetzt klar. Aber es gibt auch das, was noch nicht da ist, was noch wachsen muss. Reifen und auch irgendwann einmal sichtbar werden wird, das ist unsere Seite des Versöhnungsgeschehens. Wir entsprechen dem nämlich noch nicht, wozu wir berufen sind. Weder die Korinther damals noch wir heute. Lasst euch versöhnen mit Gott, heißt, lasst es doch zu, dass Gott an euch arbeitet, dass er euer Leben gestaltet, euch immer mehr in Entsprechung bringt zu dem, was von Gott her doch längst gilt. Ihr seid Gottes Kinder, also lebt auch entsprechend. Sucht den Kontakt zu eurem Vater, geht mit Respekt und Liebe miteinander um, lebt so, dass Gott nicht traurig wird darüber, damit er sich an euch freuen kann. Und bei dem allen lasst euch leiten von dem, was Gott in Jesus Christus für euch getan hat. Das meint Glauben, Vertrauen, Gott für sich da sein lassen und an sich wirken zu lassen. Und dazu brauchten die Korinther die Predigt, die Ermutigung und manchmal eben auch die Ermahnung. Und was ist jetzt mit dem Garten Eden, wie ich ihn vorhin genannt habe, mit dem Paradies? Dazu das Dritte. Warten können. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Alles ist schon da. Und doch wartet ihr nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Christlicher Glaube hat immer auch etwas mit einem Warten können zu tun. Wir warten darauf, dass das Unsichtbare sichtbar wird, dass wir sehen können, was über uns längst gültig ausgesprochen wurde. Vorhin sagte ich, es gibt ein schon jetzt und ein noch nicht, aber es gibt auch ein aber dann. Schon jetzt sind wir mit Gott versöhnt. Noch nicht ist das in unserem Leben wirklich umgesetzt. Noch ist unser Leben nicht verwandelt von dieser neuen Wirklichkeit. Noch gibt es die alte Prägung, die wir nicht einfach abschütteln können. Die alte Lackschicht darunter. Noch sind wir oberflächliche Menschen. Aber dann kommt das, worauf wir alle warten. Hoffentlich noch warten. Und schon von Anfang an gehörte die Hoffnung zum Kern des Christseins. Hoffnung hat was mit Vorfreude zu tun. Und ich will einmal einen Traum formulieren. Was wäre, wenn andere Menschen über uns Christen zuallererst drei Dinge sagen würden? Erstens, Christen staunen, wie Gottes Liebe ist. Schon jetzt ist klar, wie Gott zu uns steht. Und zweitens, Christen lassen sich von Gott verändern und prägen und gestalten. Sie wollen zu versöhnten Menschen werden und entscheiden sich für dieses Leben mit Gott, hoffentlich jeden Tag neu. Und drittens, Christen sind von Hoffnung und Vorfreude bestimmt. Sie warten darauf, dass sichtbar wird, was sie glauben. Sichtbar in ihrem Leben und in dieser ganzen Welt. Und ein viertes möchte ich noch kurz ergänzen. Christen sind gelassen. Paulus schreibt, er wird euch erhalten. Der, also Gott, wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu. Das heißt, Gott selbst wird dafür sorgen, dass es weitergeht. Ihr seid seine Gemeinde, also wird er sich auch um euch kümmern, bis ans Ende, bis zum Tag unseres Herrn Jesus Christus, an dem wir sehen können, was wir glauben. Ich habe beim Propheten Malachi ein schönes Bild entdeckt, mit dem ich schließen möchte. Ein Bild, wie es denn sein wird am Tag des Herrn. Und dort heißt es, ich zitiere, und ihr sollt herausgehen und springen wie Kälber. Wer schon mal Kälber gesehen hat, die nach einem längeren Stallaufenthalt zum ersten Mal wieder ins Freie hüpfen, der weiß, was damit gemeint ist. Die hüpfen herum in ausgelassener Freude. Darauf leben wir zu. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Amen.